Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 11. März, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Malte Asmus ebenfalls mit am Start und ihr seid auch mit da. Herzlich willkommen.
Ja, denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Trauriges Jubiläum, ein Jahr Geisterspiele. Die organisierte Fanszene befürchtet allerdings ein gesunkenes Interesse am Profifußball.
Biathlon-Bundestrainer Marc Kirchner blickt erwartungsvoll auf die zweite Woche in Novo Mesto.
Und Handballer Timo Kastening blickt auf die Olympia-Quali in Berlin, schätzt uns die Gegner der deutschen Mannschaft ein.
Ja, außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette, klar, mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights am heutigen Tag.
Aber zuvor haben wir natürlich eine Frage des Tages für euch. Inter Mailand muss sich nach einem neuen Trikotsponsor umsehen, denn Pirelli will nach sage und schreibe 26 Jahren nicht mehr mit seinem Schriftzug auf dem Trikot vertreten sein. Jetzt hat ein anderes Unternehmen offenbar 28 Millionen Dollar geboten, um sich auf dem Trikot der Nerazzurri zu verewigen.
Ja, es ist erstmal total schade, wie ich finde, wenn man sich das mal überlegt, oder? Jetzt gerade, wo sie auch mal wieder an der Tabellenspitze sind. Gut, das machen sie noch mit Pirelli, aber danach soll Schluss sein. Und dann kommt das Erwachsenenportal StripChat. Soll eine Live-Sex-Cam-Community sein. Also, das sagt uns Google. Das ist natürlich nicht nachvollzogen.
Natürlich.
Und wir haben davon noch nie gehört. Aber kann oder sollte ein Fußballverein sich von einem Porno-Portal sponsern lassen und deren Schriftzug auf der Brust tragen? Das ist eine gute Frage des Tages. 2x40 Sekunden, wie ich finde. Malte, du als Inter-Fan, was sagst denn du dazu?
Erstmal sage ich, sie brauchen natürlich Geld, aber als Kind der 80er habe ich damals natürlich auch die Aufregung um die Kondomwerbung beim FC Homburg mitbekommen, London und so, ne? Als die alten Männer vom DFB über Sittenwidrigkeiten und was weiß ich nicht alles damals schwadroniert hatten, das fand ich damals schon ziemlich albern. Als ich aber vom aktuellen Fall hörte, da war ich zunächst ein bisschen zwiegespalten. Immerhin ist die Welt ja offener geworden in allen Bereichen und es gibt ja auch Beispiele für kleinere Fußballclubs, die sich schon von Pornoseiten haben unterstützen lassen, natürlich vor allem um in die Schlagzeilen zu kommen. Ist klar, das hat Inter jetzt ja definitiv nicht nötig und bisher hat ja auch noch kein Topverein wirklich so einen Schritt gewagt. Aber wahrscheinlich aus gutem Grund, denn der Fußball hat ja nun mal auch eine Vorbildfunktion für die Jugend. Alkohol- und Zigarettenwerbung findet ja auch nicht mehr auf Spielertrikots statt. Gab es ja auch mal eine Zeit lang. Jack Daniels beim FC St. Pauli zum Beispiel. Oder Zigarettenmarken in den 70ern, glaube ich. VfB Stuttgart oder sowas war mal so mit Sponsoren in der Richtung unterwegs. Aber StripChat wäre jetzt gesetzlich noch erlaubt. Aber sollte man aus meiner Sicht trotzdem als Inter die Finger von lassen. Das ist Ü18 und nichts, womit man ja eigentlich Jugendliche lockt und womit vor allem Jugendidole werben sollten.
Ja, also da gebe ich dir recht. Von mir aus ein klares Nein, denn ich habe zwei wundervolle Neffen, die lieben Fußballtrikots zu tragen. Im Moment haben die auf der Brust so Sponsoren wie Telekom und Indeed. Welcher Vater kauft seinem Sohn oder seiner Tochter denn bitte ein Trikot, wo eine Sexwerbung draufsteht? Also als Elternteil muss man das ja dann auch erklären und die wollen keine Trikots ohne Sponsorenschriftzug, selbst wenn man sagt, für die Kinder macht man das so. Sie wollen das Original. Und weil du die Kondomwerbung angesprochen hast, ich erinnere mich, dass im Eishockey der ECD Iserlohn Ende der 80er Jahre mit dem grünen Buch auf der Brust auflief. Das war ein Buch mit den Philosophien des Muammar al-Gaddafi. Der hat dem Verein damals 1,5 Millionen Mark gegeben und dann sie praktisch aus der Pleite geholt. Da waren aber Politik, Glaube und große Affinität zu Terror auf der Brust. Das ging für mich genauso wenig, wurde dann auch sofort verboten. Ein Trikot hängt jetzt im Deutschen Sport- und Olympiamuseum. Also Vereine haben eine Vorbildfunktion. Du hast das gesagt, sie haben eine Verantwortung und sie müssen gucken, für wen sie werben und was da drauf ist und deshalb für mich auf keinen Fall.
Sollten wir für StripChat werben? Wenn die wollten, also.
Also wir haben ja ein sehr, sehr offenes, eine sehr, sehr offene Hörerschaft. Also, ja, also das ist ja, also dem uns kann man ja nicht sehen, und wenn sie mal was Schönes sehen wollen, wäre das vielleicht der richtige Partner dafür. Aber also da muss man offen sein. Ich bin aber trotzdem eher so für Kaffee und so kleine süße haben. Schweinereien.
Ja, gut, für eine Morgensendung natürlich so ein Kaffee wäre schon nicht schlecht. Da müsste man den nicht super. Immer selber kaufen. Und vielleicht würde deine Kaffeemaschine dann auch nicht plötzlich immer angehen. Das hatten wir ja neulich mal. Dass plötzlich, plötzlich der Magen der Kaffeemaschine knurrte, weil wahrscheinlich kein Kaffee mehr da war.
Das ist richtig, genau. Und das hätte ich super gerne. Wir können ja jetzt hier auch mal ein paar Kaffeemarken nennen. Vielleicht sagt ja dann eine, oh, klingt aber toll bei den beiden. Naja, gut, nee, lass mal das.
Ja, die Dröhnung von Edusho, ne?
Das war zum Beispiel, genau.
Ja, was denkt ihr denn zu Hause? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung zum Thema, sollte Stripchat bei Inter auf der Brust werben dürfen? 0331 298 5028, unsere Nummer. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten, keine Videos, keine Strip-Videos, und beginnt eure Sprachnachricht natürlich mit den Worten Stand jetzt und selbstverständlich auch eurem Namen, damit wir die Nachrichten auch zuordnen können. Aber ich sagte vorhin, es gab ja Fußballvereine mit Whisky-Werbung, mit Zigarettenwerbung. War eine andere Zeit, ne?
Jägermeister gab es ja auch, ja, ne? Der Jägermeister-Club in Braunschweig. Ja. Und hier jetzt gerade bei uns muss man hier sagen, ruf mich an und schick mir eine Sprachnachricht. Ne? Das wäre jetzt genau das. Kennen wir ja auch. Und ja, nee, also Alkohol, ach, ich weiß nicht so. Ach nee, komm.
Mittlerweile stehen ja auch auf den Pressekonferenzen nur alkoholfreie Biersorten.
Ja, das stimmt. Richtig. Und ja gut, aber das wäre jetzt auch wieder so ein extra Thema, das man gut diskutieren kann. Es gibt ja jetzt zum Beispiel Vereine, die haben Mezzomix, also ein komplett überzuckertes Getränk, als da prangt jetzt das Logo drauf, wo ich mir so denke, ach, die Nationalmannschaft hat wenigstens nicht mehr McDonald's als großen Partner, obwohl die ja jetzt versuchen auch irgendwie grün zu werden und nachhaltig und was nicht alles. Und dann fangen die jetzt da wieder mit an.
Naja, aber Nutella, ich meine, das ist auch nicht gesund.
Richtig. Nutella, der Todesstoß für einen jeden Nationalspieler. Machst du einmal Nutella-Weibung, bist du raus. Ja, so war's ja.
Gut. Andreas Hinkel, Arizona, alles klar.
Richtig. Oh, herrlich. Ach, komm. Haben wir noch andere Themen, sag mal, oder machen wir weiter über Sponsoring?
Wir könnten es natürlich hier noch in Exzess treiben, aber ich glaube, wir machen dann doch lieber ein bisschen aktuellen Sport.
Interview.
Genug des Schabernacks, kommen wir zu den ernsten Themen des Tages. Vor genau einem Jahr, da wurde das erste Corona-Geisterspiel in der Bundesliga ausgetragen. Am 11. März 2020, da standen sich vor leeren Rängen Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln gegenüber. Und seitdem ist viel passiert. Es wurde viel Fußball gespielt, doch überwiegend eben ohne Fans, komplett ohne Fans. Darauf hat Sig Zelt, der Sprecher vom Bündnis Pro Fans, im Interview mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, hingewiesen. Dem Fußball fehlt damit etwas.
Es ist eben etwas Wesentliches, was nicht mehr da ist. Das sagen wir schon seit, das haben wir schon vor der Krise gesagt. Und nach unserer Einschätzung weiß die Deutsche Fußballliga das noch immer nicht adäquat zu würdigen, was die Fans dazu beitragen, zu diesem in Anführungszeichen Produkt.
Und selbst als es kurzzeitig eine Teilöffnung gab, da war die aktive Fanszene nicht in die Stadien gegangen. Warum denn nicht, Sigzelt?
Die aktiven Fanszenen sind dann, als die Teilöffnung war, nicht in die Stadien gegangen. Aus zwei Gründen. Zum einen, es ist einfach zu traurig für uns. Es ist eben nicht das, was wir wollen und was uns das Herz öffnet. Und zum anderen ist es aber auch eine Frage der Solidarität. Wenn ich reingehen kann, meine Freunde müssen draußen bleiben, da fühle ich mich nicht gut dabei.
Aber wann fühlt sich der aktive Fan wieder gut? Wann kommt er zurück in die Stadien?
Im Grunde genommen, wir haben nach wie vor den Standpunkt, wir freuen uns darauf, dass das vorbei ist und dass es wieder so ist wie vorher. Dass alle wieder rein können, dass wir wieder unsere Fankultur ausleben können. Ob dann noch alle dabei sein werden, das ist die Frage. Da mache ich mir Sorgen.
Was befürchtet Sig Zelt da genau? Warum macht er sich Sorgen?
Ich befürchte, dass doch einige die Lust am Fußball verloren haben, eben weil sie auch in dieser Zeit mehr Zeit und Muße hatten, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich noch übrig geblieben von dem Fußball, für den wir uns mal begeistert haben, für den wir eingestiegen sind, für den wir unser Herzblut gegeben haben. Und ist das nicht inzwischen wenn man es so deutlich ausspricht, ein moralisch verkommenes, korruptes System geworden, an dem man eigentlich nicht mehr viel Freude haben kann.
Harte Worte von Sig Zelt, dem Sprecher des Bündnis Fans, im Exklusivinterview mit dem Sportinformationsdienst SID. Morgen hört ihr noch mehr von ihm und dem Bündnis. Dann geht es um die WM in Katar und die Boykottaufforderungen und natürlich auch um die Verbindung des FC Bayern ins Emirat.
Stand jetzt aktuell.
Gleich um 10 Uhr, da startet die zweite Biathlon-Weltcup-Woche in Nove Mesto und los geht's mit dem Sprint der Herren. Und darauf bereitet uns Marc Kirchner, der Bundestrainer, vor auf diese zweite Woche, zieht aber zunächst nochmal eine Bilanz der ersten Woche beim Biathlon in Tschechien.
Die Mannschaft hat gezeigt, auch in der Konstellation, dass wir auf alle Fälle, wenn alles passt, auch konkurrenzfähig sind und auch in den darauffolgenden Einzelrennen, denke ich, mit unseren drei Leistungsträgern, vor allen Dingen auch im Erik, der doch gezeigt hat, dass er mehr kann, als vielleicht in Pokljuka das der Fall war. Aber ich denke, das ist ja auch jetzt nichts Neues für uns, sondern einfach der Lauf der Dinge. Manchmal läuft es gut, manchmal schlecht. Aber das hat doch gezeigt, auch die Einzelwettkämpfe, wenn denn alles stimmt, wenn die Ergebnisse auf der Strecke am Schießstand und auch das Material konkurrenzfähig ist, dass wir dann auch in der Lage sind, um das Podium mitzulaufen, beziehungsweise es auch dann mal zu erklimmen. Also durchweg jetzt auch mal ein positives Fazit.
Personell hat es bei den deutschen Herren Veränderungen gegeben. Philipp Navrath ist abgereist, steht in der zweiten Woche nicht mehr im Aufgebot. Warum mischt er jetzt nicht mehr im Weltcup mit, sondern muss im EBU-Cup starten?
Der ist im Moment 10 Punkte auf Platz 3 von der Gesamtführung entfernt vor dem letzten IBU Cup und den möchte man, dass er den hoffentlich gewinnt, sein Bestes nochmal gibt. Dann das würde uns wieder einen zusätzlichen Startplatz für den nächsten Auftakt Weltcup der nächsten Saison bescheren und den hätten wir ganz gerne und da soll er nochmal alles reinwerfen und natürlich dann wieder zurückkommen mit den zwei zusätzlichen Plätzen dann für den letzten Weltcup in Östersund.
Da drücken wir ihm natürlich fest die Daumen. Und was ist die Zielvorgabe jetzt für die zweite Woche in Nove Mesto?
Ich denke, wir möchten gerne da weitermachen, wo wir das vergangene Wochenende aufgehört haben. Einiges an Zählbaren mitnehmen, wieder um gute Ergebnisse ringen. Auch die, bei denen es vielleicht nicht so funktioniert hat, gerade auch mal zeigen, was sie können. Wie beim Philipp, der jetzt wieder neu dazukommt und die anderen beiden, wie gesagt, die den Verfolger nicht geschafft haben, der Roman und der Hannes, die mehr können und das sollten sie doch auch in der kommenden Woche unter Beweis stellen. Na, Erik möchte seine Top 15 erreichen und ich glaube, dasselbe trifft auch für die Mädels zu mit dem deutlichen Zeichen mal wieder von der Denise auf dem Podium und letztlich dort auch mit Anschlussleistung von der Vanessa mit einem 11. Platz und auch der Franzi mit konstant einstelligen Ergebnissen leider wieder knapp am Podium vorbei. Aber das sind doch Ziele auch für die kommende Woche und jeder ist motiviert. Und auch wenn die Saison schon lang ist, ist immer noch was zu holen und was zu zeigen. Und das möchten sie gerne alle tun.
Danke Marc Kirchner im Interview mit dem Deutschen Skiverband. Und wenn ihr vom Biathlon mehr hören wollt, dann schaltet ein bei Talkathlon, dem treffsicheren Biathlon-Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Da gibt's alles, was ihr zur Saison wissen müsst, in ausführlicher Form. Abonniert den Podcast einfach mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des heutigen Tages? Und was passierte am heutigen Tag an einem 11. März in der Sportgeschichte? Wir sagen es euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist, wenn Frau auch mit 50 noch nicht zum alten Eisen gehört und sich fit genug fühlt, um noch einmal in der höchsten deutschen Spielklasse mitmischen zu können. So wie Christine Lindemann. Die ist eigentlich Torwarttrainerin bei den Handball Luxen Buchholz 08 Rosengarten und steht jetzt als Torfrau vor ihrem Comeback. Stammkeeperin Mareike Vogel, die kann in dieser Saison wegen des Kreuzbandrisses nicht mehr spielen und so stellt sich Lindemann noch einmal ins Tor und wird ihre Erfahrung wahrscheinlich komplett in die Waagschale werfen. Sie ist immerhin mit TuS Walle Bremen fünfmal deutsche Meisterin geworden, hat dreimal den DHB-Pokal gewonnen und auch den Europacup. Das ist echt spitze und Leistungssport kennt offensichtlich kein Alter.
Flop des Tages ist Mario Filho. Kennt ihr nicht? Erkläre ich euch. Mario Filho war ein brasilianischer Journalist, der sich in den 1940ern in Rio dafür eingesetzt hat, dass für die Fußball-WM 1950 im eigenen Land das Maracanã-Stadion erbaut wurde, das dann auch später nach ihm, also nach Mario Filho, benannt wurde. Offiziell heißt es Estadio Jornalista Mario Filho. Sagt kaum jemand, weiß auch, glaube ich, kaum jemand, zumindest außerhalb von Brasilien. Bei uns heißt das eigentlich immer nur Maracanã. Aber jetzt hat der Präsident des Landtags des Bundesstaates Rio eine Namensänderung durchgewunken. Das Stadion soll nämlich nicht länger nach Filho heißen. Sein Name soll jetzt einem deutlich prominenteren und klingenderen Namen weichen. Das Stadion soll zu Ehren des großen Pelé umbenannt werden. Es gibt einen Aufschrei in Teilen von Filhos Familie und seiner Fanschar. Aber ich glaube, am Ende wird sich der große Pelé wohl durchsetzen. Der ist ja doch ein bisschen prominenter als der Mann, den ich nicht kannte. Kanntest du den?
Mario Filho? Nein, überhaupt gar nicht. Also ich höre dir, ich hänge quasi an deinen Lippen, eine sehr, sehr interessante Geschichte, die du da als Flop des Tages mit rausgesucht hast. Es ist herrlich. Es ist immer wieder toll, so neue Sachen zu lernen. Habe ich dir eigentlich gesagt, dass ich hier einen unterschriebenen Pelé-Schuh stehen habe? Von daher ist mir das sehr, sehr also recht, wenn sie dieses Stadion in Arena de Pelé benennen. Also, alles gut.
Geburtstagskind des Tages.
Na klar, auch heute sagen wir wieder Happy Birthday allen Geburtstagskindern und wir haben stellvertretend wieder ein paar besondere, in unserem Fall natürlich sportliche Geburtstagskinder rausgesucht.
Und wir greifen da auch schon mal ein bisschen in die Sportgeschichte. 108 Jahre alt würde nämlich heute einer der ganz Großen des deutschen Fußballs werden. Einer, der allerdings von vielen sicherlich vergessen wurde, den andere vielleicht auch überhaupt nicht kennen, Paul Janes. Jahrzehntelang war er der erste Rekordnationalspieler Deutschlands. Hat 71 Mal für die Nationalmannschaft gespielt, wurde einmal auch WM-Dritter und vor allen Dingen er war mit Fortuna Düsseldorf auch deutscher Meister.
56 Jahre alt wird heute Erik Jehlen. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht. Deutscher Tennisspieler und jahrelang zwar im Schatten von Boris Becker, aber im Davis Cup auch quasi dessen bessere Hälfte. Zumindest im Doppel. Ohne ihn hätten wir nie zweimal den Davis Cup gewonnen, sagt Boris Becker über ihn.
Und auch Fußballer, noch mehr Fußballer, aktuellere Fußballer als jetzt beispielsweise Paul Janes dürfen feiern. Die dänische Humörbombe zum Beispiel. Thomas Gravesen, der hat ja auch mal für den HSV gespielt, da hat er diesen Beinamen gekriegt. Der wird heute 45 und der fußballerische Superstar der Elfenbeinküste, der wird heute 43. Ihr wisst, wen ich meine, Didier Drogba, der strahlende Held des Champions League Finals 2012 in München. Auch Andreas wird sich dran erinnern.
Oh, selbstverständlich. Happy Birthday sagen wir auch dem Basketballstar Anthony Davis, der wird 27 Jahre jung, muss man sagen. 2012 war er in der NBA Draft an 1 von den New Orleans Pelicans gepickt worden. Die hat er vor 2 Jahren allerdings dann wieder verlassen und spielt mittlerweile erfolgreich an der Seite von LeBron James und Dennis Schröder bei den LA Lakers.
Und natürlich ihm und allen anderen alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Selbstverständlich auch allen anderen Geburtstagskindern des Tages, auch den nicht ganz so sportlichen. Feiert einfach schön.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so Sportliches am 11. März? Das haben wir für euch zusammengetragen. Hier sind unsere kleinen Geschichten.
Vor 35 Jahren, da sorgte ein Eishockeyspieler in der NHL für ein Novum. Jetzt fangt ihr gleich an zu gähnen und sagt, oh, schon wieder der Gretzky. Nee, war er nicht. Ausnahmsweise nicht, sondern ein gewisser Mike Bossy. Der spielte für die Islanders und schoss in der 9. aufeinanderfolgenden Saison 50 oder mehr Tore.
Vor 30 Jahren, da gab es einen Wachwechsel auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste. Bei den Damen. Monica Seles übernahm den Platz an der Sonne durch ihren Sieg in Key Biscayne. von Steffi Graf. Die hatte den Platz seit dem 17. August 1987 ununterbrochen für 186 Wochen inne.
Und sie kriegte ihn ja irgendwann dann auch mal wieder und schraubte sie den Rekord in ungeahnte Höhen. Ja, und vor 4 Jahren, da verteidigte Englands Rugby-Nationalmannschaft die Six Nations erfolgreich und feierte auch noch 2 Rekorde dabei. 11 Six-Nation-Matches in Folge gewonnen und vor allen Dingen auch den Rekord von Neuseeland eingestellt. Insgesamt 18 internationale Matchsiege in Folge.
Stand jetzt aktuell.
Champions League haben wir natürlich auch noch bei Stand jetzt. Die Hinspiele der gestrigen Partien, die waren ja schon so deutlich, dass man eigentlich fast sicher sein konnte, dass da insgesamt nicht mehr so viel anbrennen würde. Liverpool und PSG, die sind also jetzt ins Viertelfinale eingezogen. Leipzig und Barca nach dem 0-2 bzw. 1-1 gestern Abend dann endgültig raus. Ziehen wir noch ein paar Erkenntnisse aus den Kicks mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Hallo Nils.
Moin Malte.
Nils, der 8. der Premier League ist deutlich besser als der 2. der Bundesliga?
Laut Champions League ist das so und am Ende zählt natürlich das Ergebnis. Liverpool steht im Viertelfinale, Leipzig nicht. Ob Leipzig das Ganze jetzt vermasselt hat, weil sie nicht gut genug sind, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass Liverpool das bessere Team in dieser Saison ist. Sie hatten jetzt 2-mal die bessere Tagesform und am Ende waren sie in der Champions League einfach auch erfahrener und abgezockter. Das haben beide Spiele gezeigt.
Macht dann natürlich was aus. Im Hinspiel hat Leipzig sich auch quasi selbst geschlagen mit 2 doch sehr individuellen dicken Böcken. Aber insgesamt muss man schon sagen, die Auftritte von Liverpool in der Champions League sehen ein bisschen anders aus als das, was sie in der Premier League bieten, wo sie ja jetzt ja auch historische Heimniederlagen-Serien sowieso hingelegt haben. Kannst du dir das erklären, warum diese 2 Gesichter da irgendwie bei Liverpool aktuell so nach außen treten?
Na, so wirklich erklären kann das ja niemand, auch Jürgen Klopp natürlich nicht. 6 Heimspiele in Serie hat man verloren und jetzt war es ja offiziell ein Heimspiel, natürlich, ja, wir wissen es alle, in Budapest und man konnte gewinnen gegen Leipzig, also dieser Heimspielfluch ist jetzt endlich besiegt. Nee, Spaß beiseite, das ist natürlich ziemlich krass, dass Liverpool in der Liga eigentlich aktuell nichts hinbekommt, gegen Abstiegskandidaten verliert und dann ein Meisterschaftskandidat der Bundesliga mal überhaupt kein Problem zu scheinen seid. In 2 Spielen schien es zumindest so und das wundert mich dann auch sehr. Damit konnte man nicht rechnen. Ich hätte jetzt auch vorm Spiel Leipzig durchaus noch zugetraut, das Ding zu drehen, aber auf einmal war Liverpool wieder abgezockt und ein echtes Champions League Team mit Ambitionen und das konnte man vorm Spiel jetzt so gar nicht erwarten.
Und das ist genau das, wo du sagst, das fehlt Leipzig noch, obwohl sie ja im letzten Jahr dann unter besonderen Bedingungen im Halbfinale immerhin waren.
Genau, das hatte man ja sicher für diese Saison wieder erhofft, aber das fehlt, diese Coolness im Abschluss. Dann hat man natürlich auch ein bisschen Pech, dass man vorm 0-1 gestern noch die Latte trifft. Wenn der Ball reingeht, weiß man natürlich nicht, wie das Spiel läuft. Also das Spielglück war nicht auf der Seite der Leipziger und vielleicht hätten sie es auch noch ein wenig mehr erzwingen müssen und die wenigen Chancen, die sie dann haben, eben nutzen. Und das hat RB aktuell einfach noch nicht. Vielleicht kommt da ja noch etwas in den nächsten Jahren. Wichtig ist eben, dass das Team zusammenbleibt. Aber auch gestern der beste Spieler auf dem Feld war für mich Dayo Upamecano, zumindest der beste Leipziger. Und ja, der spielt im Sommer dann auch in München. Also es wird ganz, ganz schwer perspektivisch da auch so ein richtiges Gewinnerteam aufzubauen, das in der Champions League dann eine ernsthafte Rolle spielen kann.
Konnte die Treffer von Salah und Mané aber auch dann nicht verhindern. Liverpool hat jetzt die Chance, zumindest in der Champions League sich schadlos zu halten, die Saison da noch irgendwie zu retten. Leipzig hat ja immerhin noch Pokal und auch Meisterschaft. Da können sie sich jetzt erstmal drauf konzentrieren. Vor dem Hintergrund vielleicht für die Leipziger dann auch, ja, gut will ich nicht sagen, aber zumindest dann irgendwie doch etwas. Sie haben noch 2 Wettbewerbe, wo sie sich drauf fixieren können. Fixieren wir uns nochmal auf das 2. Spiel. 1-1 zwischen PSG und Barca. Messi hat einen Elfmeter verschossen. Da wäre also zumindest ein Sieg noch drin gewesen für Barca. Was war mit PSG los? Die standen ja eigentlich nur hinten drin, wirkten überhaupt nicht so offensiv wie noch im Hinspiel.
Weder offensiv noch hatte man eine gewisse Mentalität, die man dann eben auch mal mitbringen muss in einem Champions League Achtelfinale gegen den FC Barcelona. Meiner Meinung nach hat PSG ganz, ganz großes Glück gehabt, dass Barca in der ersten Halbzeit nicht genügend Tore erzielen konnte, weil Barca gerade in Halbzeit 1 überragend gespielt hat. PSG hat ja überhaupt nichts zustande bekommen und das zog sich eigentlich auch durch die komplette Partie. Dass man durch Mbappé in Führung ging, war extrem wichtig. Ich glaube, sonst hätte das Spiel auch nochmal eine andere Richtung gehen können. So hatte Paris einfach wahnsinnig Glück, dass Barca vorne ja nicht das Vermögen hatte, um die Tore zu erzielen. Und da ärgert man sich jetzt, glaube ich, in Katalonien, ehrlich gesagt, weil das konnte man eigentlich nicht erwarten, dass man auf so ein schwaches Paris trifft. Mhm. Letztes Jahr noch im Champions League-Finale gestanden und jetzt im Achtelfinale nach einer sehr erfolgreichen Hinspielpartie jetzt so ein desolater Auftritt. Ich lege mich fest, so verlierst du jedes Viertelfinale.
Hatten die Angst vielleicht, dass sie nochmal wie 2017 dann vielleicht so eine komfortable Führung doch nochmal abgeben müssen, auch wenn das jetzt zu Hause immerhin war, das Rückspiel?
Ich weiß nicht, ob es Angst war oder ob man den Gegner nicht einfach so ein bisschen unterschätzt hat, ob das schon diese Siegessicherheit war, die in den Köpfen herrschte, weil man war eigentlich gar nicht richtig auf dem Platz, man war nicht fokussiert. Sicher kann bei dem einen oder anderen Spieler dann doch nochmal die Erinnerung an das dramatische Spiel vor ein paar Jahren zurückgekommen sein. Aber für das gesamte Team und auch den Trainer kann das natürlich nicht gelten. Es ist viel passiert in den letzten Jahren. Viele Spieler haben das damals gar nicht live miterlebt. Von daher, glaube ich, war das einfach eher diese schon vor dem Partie angehende Siegessicherheit, die du in einem Achtelfinale gegen den FC Barcelona niemals haben darfst. Aber man muss festhalten, es ist gut gegangen und für Barca ist es natürlich, wenn man den Blick jetzt nochmal wagt, eine Katastrophe, im Champions-League-Achtelfinale auszuscheiden. Also für den FC Barcelona muss in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel anders laufen.
Da hat der neue, alte Präsident ja einiges zu tun in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. 6 Jahre seine Amtszeit, aber ich glaube, er will so schnell wie möglich da natürlich eine Änderung dann beiführen. Die Champions League von gestern mit Nils Babbel vom Anschlusstreffer-Podcast. Nils, vielen Dank.
Sehr gern.
Stand jetzt aktuell.
Ab Freitag geht es für die deutsche Handballnationalmannschaft in Berlin um das Ticket für Olympia. Ein Scheitern beim heimischen Quali-Turnier wäre ein erheblicher Rückschlag für den DHB. Und den gilt es gegen Auftaktgegner Schweden am Freitag, gegen Slowenien am Samstag und gegen den dritten Gegner Algerien am Sonntag zu verhindern. Algerien sicherlich der leichteste der drei. Aber fragen wir mal nach, wie schätzt denn Timo Kastening, Deutschlands Handballer des Jahres, die Gegner ein? Wer wird denn der härteste Kontrahent aus seiner Sicht?
Wir müssen gegen jeden gewinnen. Ich weiß noch, als wir die Auslosung bekommen haben, da ist Slowenien gerade Vierter bei der Europameisterschaft geworden und die haben gesagt, oh, die Slowenen sind die Mannschaft der Stunde. Dieses Jahr sind es die Schweden und wir spielen gegen beide Mannschaften, beide brandgefährlich, gespickt mit wirklich Weltklasse-Leuten. Und dementsprechend werden es, glaube ich, zwei Spiele auf Top-Niveau werden. Ich glaube auch, dass wir den nächsten Entwicklungsschritt machen werden. Davon bin ich überzeugt, weil ich auch glaube, dass wir Qualität haben, auch wenn wir sie nicht über jedes Spiel 60 Minuten bei der Weltmeisterschaft abgerufen haben. Aber auch da glaube ich, dass wir gerade mit den Rückkehrern auch in der Breite dann nochmal stärker besetzt sind, vielleicht auch nochmal ein bisschen besser durchwechseln können. Gerade in diesen 3 Spielen in 3 Tagen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, eine gute und breite Bank zu haben. Aber selbst Algerien, ich erinnere an das Frankreich-Spiel, Frankreich-Algerien, die haben auch nur mit 3 Toren gegen Frankreich verloren. Und wenn man glaubt, man sei durch oder man bräuchte nur noch 2 Punkte, dann kommt man in so ein Spiel rein und dann klappt es vielleicht da nicht so gut. Also ich glaube, dass alle 3 Spiele wirklich interessant sind und an so einem Wochenende, ja, vielleicht auch dieser Flow und die Tagesform entscheiden, weil am Ende sind es beides oder alle 3 gute Mannschaften und wir müssen einfach voll da sein und das fängt heute an und ich glaube, da ist jeder Einzelne auch gefragt.
Timo Kastening hatte die WM und das schwache Abschneiden angesprochen. Wie sah denn die Aufarbeitung, wie sah der Austausch mit Alfred Gislason im Nachgang der WM aus?
Ja, also es war so, dass er auch Videos zur Analyse der WM bei uns zur Verfügung gestellt hat, die wir uns alle angucken sollten und daraus dann auch schon mal uns vorbereiten sollten auf die Olympia-Quali, damit wir dann hier nicht wieder bei Null starten, sondern damit das präsent bleibt im Kopf. Trotzdem war es natürlich so, dass wir jetzt im Verein, selbst Vereine, die nicht europäisch spielen, relativ viele Spiele in kurzer Zeit hatten, sodass es natürlich auch schwer war, jetzt großartig irgendwo anzusetzen. Ich glaube, deswegen ist die Woche jetzt vor der Olympia-Quali extrem wichtig, dass wir sowohl analysieren uns, aber auch schon vorbereiten auf die Olympia-Quali, um es dann besser zu machen.
Drücken wir die Daumen. Zwei Tickets werden ausgespielt in Berlin und eines davon sollte sich die deutsche Mannschaft schon holen. Ansonsten stünden dem Verband unruhige Zeiten bevor.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben wieder einige Tipps für euch. Es ist Donnerstag und das bedeutet, es wird auch mal wieder gekickt.
Natürlich, Europa League findet statt, die Achtelfinal-Hinspiele und Deutschland muss zugucken, kein Bundesligist mehr dabei. Dafür gibt es einen internationalen Kracher, Manchester United gegen Milan nämlich.
In DEL, 26. Spieltag, die Augsburger Panther gegen die Schwenninger Wild Wings, die Straubing Tigers gegen die Nürnberg Ice Tigers, ein tierisch gutes Duell wahrscheinlich.
Absolut. Und im Biathlon, da beginnt die zweite Wettkampfwoche in Nove Mesto. Wir haben mit Marc Kirchner eben schon drauf geblickt. Heute, wie auch schon erzählt, der Sprint über 10 Kilometer der Herren.
Und Alba Berlin ist am 29. Spieltag in der Basketball-Euroleague in Lyon zu Gast. Und es kommt zum spanischen Duell zwischen zwei klangvollen Namen, zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona.
Alba ist momentan richtig gefordert. Alle zwei Tage müssen die ran, aber da lachen wir nur drüber, ne? Wir sind täglich da.
Na, selbstverständlich und deshalb auch morgen wieder. Wir haben bestimmt das ein oder andere Thema, das ihr heute bei uns jetzt gerade schon angerissen bekamt, dann vielleicht ja auch als Thema morgen früh in der Sendung.
Gucken wir mal. 7:07 sind wir für euch da mit Sport für die Ohren, aber ihr kriegt bei meinsportpodcast.de Sport für die Ohren rund um die Uhr in ganz verschiedenen Podcasts. Ich habe neulich mal nachgezählt, 191 Podcasts haben wir Stand jetzt auf der Seite.
Ach du großer Gott, und für all diese Podcasts bist du verantwortlich, du bist ein Tausendsasser. Ich bin
ja,
froh, dass du
für alle, es gibt ja auch welche, die von extern kommen, aber ich tue mal so, als wäre klar, das sind alles meine und hör die alle gegen.
Ja, du bist hier der Chefredakteur, ja, du sagst irgendwie, wie damals in Rom, Daumen hoch, Daumen runter. Du bist ein moderner Gladiator, nein, Imperator bist du so.
Imperator,
ja, genau. Ja, sehr gut. Also ich bin, wenn du möchtest, bin ich morgen mit Daumen hoch wieder um 7:07 am Start. Ne? Ist das okay für dich?
Das ist super. Ich hebe den Daumen und jetzt gibt's auch noch einen Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.